Wer die Psalmen liebt, kennt das Staunen, auf der einen Seite tiefe Anbetung, Vertrauen und Freude an Gott, auf der anderen Seite harte Worte gegen Feinde, Rachewünsche und der Wunsch nach deren Untergang. Gerade in den Psalmen 52 bis 57 begegnet uns diese innere Zerrissenheit Davids sehr deutlich. Er genießt die Gegenwart Gottes, spricht von seinem Haus und seiner rettenden Güte, und im selben Atemzug bittet er darum, dass Gott seine Gegner stürzen, vernichten oder aus dem Land der Liebenden ausreißen möge. Diese Mischung ist irritierend, aber sie öffnet uns ein realistisches Bild des geistlichen Lebens. Gottes Volk ist oft zugleich gläubig und verletzt, vertrauend und verbittert. Der Blick auf diese komplexen Empfindungen hilft uns, unsere eigenen Reaktionen im Licht des Evangeliums zu prüfen und Gott tiefer in seinem Haus zu genießen. Fromme Empfindungen, gemischt aus Vertrauen und Hass. Psalm 52 legt das Herz eines gottesfürchtigen Menschen so offen, dass es uns fast beschämt. David zeichnet den bösen, mächtigen Mann, der auf Lüge, Betrug und Gewalt baut, mit scharfen Strichen. Dann spricht er über ihn Worte, die wie ein richterliches Urteil klingen: Gott werde ihn niederreißen, aus dem Zelt reißen, aus dem Land der Lebenden entwurzeln. Es ist nicht nur der nüchterne Hinweis auf ein künftiges Gericht, es ist ein Gebet, in dem der Schmerz über erlittenes Unrecht in harte Wünsche umschlägt. Gleichzeitig bezeichnet derselbe David sich als grünenden Ölbaum im Haus Gottes, verwurzelt in der Güte Gottes, bereit, ihm ewig zu danken. In einem Atemzug erklingt also Zorn gegen den Feind und zarte Freude an Gott. Die Spannung ist nicht theoretisch, sie geht durch ein und dieselbe Brust. Einerseits genoss David Gott in seinem Haus, wie ein Olivenbaum, der im Haus Gottes grünt, andererseits verurteilte er in seinem Gebet den bösen Mann und sagte, dass Gott ihn aus dem Land der Liebenden ausreißen werde. Wie konnte David zur selben Zeit Gott genießen und einen seiner Feinde bis zum Äußersten hassen? Gewiss ist diese Mischung aus Hass auf einen Feind und Lobpreis zu Gott für seinen Genuss Gottes in seinem Haus nicht richtig. Wie konnte ein gottesfürchtiger Mann im selben Psalm Hass auf seinen Feind und Lobpreis zu Gott miteinander verbinden? Genau dies tat David in Psalm 52. An dieser Stelle verweilt die Schrift nicht moralistisch, sie entlarvt vielmehr die innere Mischung. David genießt Gott, aber seine Empfindungen gegenüber dem Übeltäter sind von Hass durchsetzt, und im Gebet fließt alles zusammen. So wird deutlich, dass echte Gottesfurcht nicht automatisch geheilte Empfindungen bedeutet. Fromme Worte können von verletzten Gefühlen getragen sein, und in der Nähe Gottes kann doch der alte Maßstab des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse dominieren: der Böse soll fallen, der Gerechte soll blühen. In Psalm 53 und 54 verschärft sich das: die Gottlosen erscheinen als völlig verdorben, das Volk Gottes als erhöht, und die Bitte »Tilge sie in deiner Treue« zeigt, wie sehr Treue hier als Treue gegen die eigenen Feinde gelesen wird. In der Sprache des Psalmisten wird Treue nicht zuerst als langmütige Gnade verstanden, sondern als konsequente Parteinahme für die eigene Sache. Darin spiegeln sich reale Verletzungen, aber auch ein Herz, das noch nicht vom Geist des Evangeliums durchdrungen ist. Diese Spannung ist jedoch nicht dazu da, David von oben herab zu beurteilen, sondern unsere eigenen Herzen zu beleuchten. Wie schnell mischen sich in unseren Gebeten Vertrauen auf Gottes Güte und der Wunsch, dass der andere die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommt? Manches Bitten um Gerechtigkeit trägt die Farbe der Rache. Die Psalmen verschweigen diese inneren Regungen nicht, sondern bringen sie ans Licht. In Psalm 56 heißt es: Den ganzen Tag tadeln sie meine Worte, alle ihre Gedanken sind gegen mich zum Bösen. Die Erfahrung, dauernd missverstanden oder absichtlich verdreht zu werden, ist zutiefst schmerzhaft. Doch gerade dort, wo die Wunde am tiefsten ist, zeigt sich, ob unser Vertrauen auf Gott sich mit Bitterkeit mischt oder von der Liebe Christi geläutert wird. Wenn ein Mensch wie David, der Gott kannte und liebte, in diese Mischung gerät, überrascht es nicht, wenn wir uns in ähnlichen inneren Widersprüchen wiederfinden. Darum liegt in solchen Psalmen eine leise, aber starke Ermutigung: Gott verwirft nicht, dass wir unsere komplexen Empfindungen vor ihm ausschütten. Er lässt diese Stimmen in seinem Wort stehen, ohne sie zu beschönigen. Doch im Licht des Neuen Testaments werden sie zu einem Spiegel, in dem unsere eigenen unreifen Reaktionen sichtbar werden. So lernen wir, den Schmerz ernst zu nehmen, ohne den Hass zu heiligen, die Zusage Gottes zu ergreifen, ohne sie als Waffe gegen andere zu benutzen. Wo David sagen kann, ich aber bin wie ein grünender Ölbaum im Haus Gottes, deutet sich bereits eine andere Möglichkeit an. Im Haus Gottes dürfen Wurzeln tiefer wachsen als der Ärger, hinein in die Güte Gottes, die stärker ist als unser verletzter Gerechtigkeitssinn. Gerade dort beginnt ein Weg, auf dem die Mischung aus Vertrauen und Hass nicht das letzte Wort behält, sondern Schritt für Schritt von der Sanftmut des Gekreuzigten überformt wird. Den ganzen Tag tadeln sie meine Worte, alle ihre Gedanken sind gegen mich zum Bösen. Wer sich in der Spannung von Vertrauen auf Gott und harter innerer Abwehr gegenüber Menschen wiedererkennt, muss sich nicht verurteilen, aber er darf sich auch nicht mit der Mischung zufrieden geben. Die Psalmen zeigen, dass das Herz eines gottesfürchtigen Menschen zugleich an Gott hängen und von unerlöster Feindseligkeit durchzogen sein kann. Im Licht Christi wird gerade diese Ehrlichkeit zur Einladung, die ungeschönten Regungen nicht zu verbergen, sondern in die Gegenwart Gottes zu bringen, damit der Geist des Evangeliums sie verwandeln kann. So wächst aus einem grünenden Ölbaum im Haus Gottes nicht nur die Freude an Gottes Güte, sondern auch eine neue Gesinnung gegenüber denen, die uns wehgetan haben, eine Gesinnung, in der die Liebe Christi anfängt, stärker zu sprechen als der Ruf nach Vergeltung. Altes Testament Gläubige und der Maßstab des Evangeliums. Wenn man vom Licht des Evangeliums her die Feindeswünsche der Psalmen liest, stößt man unweigerlich auf eine Fremdheit, die sich nicht einfach auflöst. In Psalm 55 beklagt David den Verrat eines Freundes, mit dem sie die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in Unruhe. Gerade aus dieser tiefen Verletzung heraus ruft er, seine Widersacher mögen in den Tod hinabfahren. In Psalm 56 und 57 bittet er um das Niederstürzen, Spalten, Vernichten der Gegner. Die Feinde erscheinen als eine homogene Front des Bösen, deren Untergang die eigene Rettung vollenden würde. Parallel dazu finden sich wunderbare Zeilen des Vertrauens und Trostes, die bis heute Glaubende stärken. So entsteht ein Nebeneinander, kostbare Zusagen auf der einen Seite, harte Verwünschungen auf der anderen. In Vers 5 betet der Psalmist um die Vernichtung seiner Feinde und sagt, er wird das Böse auf die zurückwenden, die mir nachstellen, vertilge sie in deiner Treue. Anstatt den Herrn zu bitten, sich in seiner Treue ihrer zu erbarmen, betet der Psalmist, dass Gott sie vernichten möge. Das entspricht nicht der Spiritualität des Psalmisten David. In dem Sinn, dass er Christus als den kämpfenden Überwinder vorbildet, ist es in Ordnung, dass David Gott bittet, seine Feinde zu vernichten. Aber in seinem persönlichen geistlichen Leben, in seiner Spiritualität, ist es ganz und gar nicht richtig, dass er seine Feinde hasst und Gott bittet, seine Feinde zu zerstören, zu vernichten. Dieses Nebeneinander hat viel mit dem Maßstab zu tun, in dem erlebt und gebetet wird. In der Welt des Alten Bundes ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sozusagen noch die dominante Sichtweise, die Guten und Loyalen sollen bewahrt, die Bösen und Treulosen sollen dem Gericht überlassen werden. David ist zudem nicht nur Privatperson, sondern König Israels, ein Gesalbter, der in vielem den kämpfenden Christus vorbildet. Wo er im Auftrag Gottes gegen Feinde handelt, steht die Frage nach Gericht und Vernichtung in einem heilsgeschichtlichen Rahmen. Als persönliche Haltung seines geistlichen Lebens bleibt diese sich dennoch bruchstückhaft. Sie kennt die Tiefe des Kreuzes noch nicht, das für Feinde stirbt, bevor sie umkehren. Im Neuen Testament wird derselbe Konflikt unter ein anderes Licht gestellt. Paulus kennt das Erleben eines Dorns im Fleisch, eines Engels Satans, der ihn schlägt. Sein erster Impuls ist nicht fern von David, um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Er drängt, dass das bedrückende Element entfernt wird. Als der Herr ihm antwortet, verschiebt sich der Maßstab, meine Gnade ist genug für dich. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Die Situation wird nicht sofort geändert, wohl aber die Perspektive. Paulus kommt nicht auf den Gedanken, den Menschen oder die Macht hinter diesem Dorn mit Fluch zu überziehen, sondern er lernt, in der Schwachheit Raum für die Kraft Christi zu entdecken. Auf dieser Linie steht auch die Haltung Jesu gegenüber Feinden, wie sie sich etwa in der Bergpredigt zeigt, segnen statt verfluchen, lieben statt hassen, für Verfolger beten statt sie zu verdammen. Der Maßstab des Evangeliums sprengt damit die enge Logik von Freund und Feind, von Gut und Böse, ohne Gerechtigkeit zu leugnen. Gericht bleibt, aber das Herz Gottes wird als leidenschaftlich um die Versöhnung bemüht sichtbar. Im Blick auf die Psalmen heißt das, ihre Feindeswünsche sind real, ehrlich und in ihrem historischen Kontext verständlich, aber sie sind nicht das letzte Wort. Sie dokumentieren eine Frommheit, die ihren Schmerz vor Gott ausschüttet, ohne schon von der vollen Offenbarung der göttlichen Liebe geprägt zu sein. Wer die Psalmen heute liest, darf deshalb sowohl den Trost ihrer Vertrauensverse empfangen als auch die Begrenztheit ihrer Feindesbilder erkennen und sich vom Geist Christi weiterführen lassen. Die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in Unruhe. Um des Entwillen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Die Fremdheit, die manche Feindeswünsche der Psalmisten in uns auslösen, ist kein Anlass, diese Texte beiseite zu schieben, sondern ein Geschenk. Sie erinnert daran, dass Gottes Offenbarung geschichtlich wächst und dass der Maßstab des Evangeliums die alten Kategorien von Freund und Feind übersteigt. Wer in Konflikten innerlich mit den Psalmen mitschimpft, darf gleichzeitig auf Paulus hören, der seinen Dorn nicht mit Fluch beantwortet, sondern die Gnade Gottes darin entdeckt. So entsteht Raum, die eigenen Reaktionen nicht leichtfertig zu rechtfertigen, sondern sie in das Licht Jesu zu stellen. Dort beginnt ein langsamer Wandel vom Recht, das andere verdient hätten, hin zu der Frage, wie die Kraft Christi gerade in dieser Schwachheit sichtbar werden kann. Gott im Haus Gottes genießen und seine Zucht annehmen. In den Psalmen 52 bis 57 schimmert immer wieder ein tiefer Schatz auf, das Bewusstsein, dass Gott ein Haus hat und dass es ein Vorrecht ist, dort zu wohnen, zu feiern, zu beten. David sieht sich als grünenden Ölbaum im Haus Gottes und erinnert sich an Zeiten, in denen er mit anderen ins Haus Gottes ging in Unruhe. Das Haus Gottes steht für die erfahrbare Nähe, für Schutz, Ordnung und Freude vor Gott. Dort wird die Güte Gottes geschmeckt, dort werden Feste gefeiert, von denen 2. Mose sagt, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Gott sammelt sein auserwähltes Volk, damit es ihn genießt. In diesem Umfeld spricht David von Vertrauen, von Bewahrung, von der Treue Gottes, der seine Tränen zählt und seine Wege kennt. Der Psalmist vertraute auf Gott und genoss Gott in seiner Rettung aus Tod und Straucheln. In Vers 8 sagt er, du hast meine Wanderungen gezählt, lege meine Tränen in deinen Schlauch, sind sie nicht in deinem Buch? Dieses Wort Davids über seine Tränen und Gottes Schlauch mag eine dichterische Redefigur sein, mit der er sich selbst unter Gottes Fürsorge tröstet. Manche Leser dieses Verses haben Davids Wort vielleicht auf sich selbst bezogen und darin Trost gefunden. Gerade vor diesem Hintergrund fällt jedoch auf, wie sehr der Blick der Psalmisten immer wieder bei den Feinden hängen bleibt. Die Erfahrung des Hauses Gottes, dieser Ort der Gegenwart und des Trostes, führt nicht selbstverständlich zu einer geläuterten Sicht der Gegner. Man kann im Tempel beten und doch im Innersten vom Wunsch nach Rache bewegt sein. Die Bedrängnisse, Verrate und Angriffe werden als Bedrohungen erlebt, denen Gott durch Gericht auf der Gegenseite ein Ende setzen soll. Die Frage, was Gott durch diese Spannungen am eigenen Herzen tut, tritt dagegen weit zurück. So wird der Raum des Hauses Gottes zwar als Zuflucht genutzt, aber nur selten als Schule, in der Gott erzieht. Im Licht des Neuen Testaments öffnet sich hier eine weitere Dimension. Gottes Haus ist heute nicht mehr ein steinerner Tempel, sondern die Gemeinde, die Versammlung der Glaubenden, in der Gott durch den Heiligen Geist wohnt. In dieser Realität ist Christus zugleich Hausherr und Hirte, Haupt und Richter, aber alles in der Weise einer liebenden Erziehung. Bedrängnisse, Widerstand, Missverständnisse, oft auch innerhalb des Hauses Gottes, sind nicht nur Angriffe von außen, sondern Werkzeuge in der Hand Gottes. Sie legen unseren Stolz offen, entlarven verborgene Selbstgerechtigkeit und zeigen, wie sehr wir an menschlicher Anerkennung hängen. Wer in dieser Perspektive Gott in seinem Haus genießt, beginnt Fragen zuzulassen, die über den Ruf nach Gerechtigkeit hinausgehen: Wo spricht Gott mich an? Welche Haltungen will er ans Licht bringen? Das Neue Testament hilft, diese Spannung zu deuten, ohne die Not zu verniedlichen. Wenn Paulus seinen Dorn im Fleisch beschreibt, geschieht das nicht in Abstraktion von Gottes Haus, sondern als jemand, der mitten in der Gemeinde lebt und dient. Er begreift, dass ihm dieser Dorn gegeben ist, damit ich mich nicht überhebe. Bedrängnis wird so zum Instrument der Gnade. Übertragen auf unsere Konflikte im Haus Gottes heißt das, Menschen, die uns schmerzen, Situationen, die uns missverstehen, sind nicht nur Prüfsteine unseres Gottvertrauens, sondern auch Brennpunkte der Zucht Gottes. Dort, wo wir uns im Recht wähnen und doch verletzt sind, will der Herr unseren inneren Menschen formen, damit wir seinem Sohn ähnlicher werden. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in Unruhe. Gott im Haus Gottes zu genießen, bedeutet im Licht von Christus mehr als Schutz und Geborgenheit zu suchen. Es heißt, sich von seiner Gegenwart nähren zu lassen und zugleich bereit zu sein, unter seiner behutsamen Zucht zu stehen. Die Psalmen zeigen, wie nah um beides beieinander liegen kann, tiefer Trost und ungeklärte Feindseligkeit. Das Neue Testament lädt ein, diese Spannung anzunehmen, ohne sie zu verklären. Wer den Herrn in der Mitte seines Volkes sucht, wird erleben, dass er nicht nur getröstet, sondern auch geformt wird, gerade durch die Konflikte, die Schmerzen. Darin liegt eine große Hoffnung, kein Streit, kein Unrecht, keine Missachtung ist vor Gott sinnlos. Alles kann unter seiner Hand dazu dienen, dass unser Vertrauen gereinigt, unsere Liebe vertieft und unsere Haltung gegenüber Gegnern dem Herzen Christi ähnlicher wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.